Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, in wenigen Tagen ist es soweit, die Fußball-WM 2026 geht los und ich weiß nicht, seid ihr schon im WM-Fieber? Ja, das ist die große Frage, die ich heute stelle und die ich mir auch die Tage gestellt habe. War hier unterwegs in Malaysia mit einem Kumpel und der hat so gesagt, also bei uns hier dieses Jahr in Malaysia ist überhaupt keine Stimmung, also überhaupt kein WM-Fieber, kommt gar nicht rüber. Und habe ich gefragt, ja warum? Woran liegt das denn? Es ist einfach nur die Anwurfzeit, Anstoßzeit muss man sagen. Ich sage jetzt wahrscheinlich ein paar Mal Anwurf, weil ihr wisst, ich komme aus dem Handball ursprünglich. Und ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt. Also die meisten Spiele hier laufen irgendwie zwischen 3 Uhr nachts und 10 Uhr und ich muss sagen, ja, ich war ein bisschen deprimiert in der Vorbereitung auf diesen Podcast, denn mir ist erst bewusst geworden, was das heißt, denn ich bin auch in Asien. Und ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt mein Buch fertig und habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, gemütlich WM zu schauen. Theoretisch habe ich das auch, aber die Uhrzeiten sind natürlich so gar nicht ideal für mich. Also ich bin zwar Morgenmensch, aber ja, auch nicht so früh. Und morgens bin ich auch niemand, der jetzt unbedingt Fernsehen gucken will. Die Zeiten sind vorbei. Naja, egal. Auf jeden Fall kommen wir nochmal zu den Gründen in Malaysia. Also sind die Anstoßzeiten. Dann hat es was mit Übertragungsrechten zu tun. Ist aber jetzt sehr spezifisch für Malaysia. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Dann schon auch, dass viele sich so ein bisschen beschweren. Das Format sehr aufgebläht. Viele Spiele uninteressant. Ja, so ein bisschen eine gewisse Formatmüdigkeit. Und dann gibt es noch einen anderen Grund und das ist ja die Politik, beziehungsweise ganz konkret der Krieg im Iran. Und das ist natürlich etwas, was sehr spezifisch für Malaysia ist. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber sagen wir es mal so, in Malaysia sieht man es sehr, sehr kritisch, was dort passiert. Das sind jetzt nicht alles plötzlich US-Hasser geworden hier, aber ja, also das hat schon negativ abgefärbt, was dort passiert ist. Und viele werden dann auch aufhören, solche Sachen zu schauen und sind nicht mehr so interessiert. Sieht man übrigens auch hier, hat jetzt nicht erst mit dem Iran-Krieg angefangen, aber ja, sicherlich nochmal zugespitzt, dass zum Beispiel hier Ketten wie Starbucks massiv Probleme haben, weil die sich bei solchen Angelegenheiten ja dann schon noch irgendwie oft positionieren und das passt natürlich vielen nicht, weil es natürlich hier ein bisschen anderer Blickwinkel ist, muslimisches Land, ja, muss man einfach so wissen, ja, aber das ist nur so das Hintergrund. So, aber jetzt kommen wir natürlich auf China, denn was in China passiert ist, ist aus meiner Sicht wirklich extrem interessant und ist wirklich auch ein Stück weit symptomatisch für das, was wir momentan weltweit sehen. Also, da gab es einen großen Machtpoker zwischen Peking und Paris sozusagen, also zwischen China und der FIFA. Und ja, um es kurz zu machen, die FIFA wollte, wie man sie kennt, Geld, nicht zu wenig. Und das vor allem von China und Indien, weil das eben sehr, sehr große Märkte sind, rein auf die Bevölkerung bezogen. Und ja, China war nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Und das Geld, was dort im Raum stand, also der Betrag, wäre eine Rekordsumme gewesen zwischen 250 und 300 Millionen US-Dollar. Das wollte die FIFA haben und es wäre ungefähr eine Verdopplung gewesen zu der WM vor 4 Jahren. Da hat China gesagt, warum? Ist ja nicht besser geworden, nur weil ihr da noch irgendwie ein paar Teams mit reingeschleust habt. Also sinnesgemäß, ne? Also ganz klar, das war jetzt kein Zitat. Und ja, es geht dort vor allem um den sozusagen Sender CMG, China Media Group, den gehört auch zum Beispiel der Fernsehsender CCTV, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und die kaufen im Prinzip, weil sie sind berechtigt dazu, überhaupt diese Rechte zu kaufen. Ja. Und die haben aber gleich gesagt, nee, also so läuft das nicht. Und ja, jetzt hat man nachverhandelt und könnt ihr mal schätzen, also ja, man weiß ja, dass Chinesen sehr verhandlungsstark sind, aber von diesen ungefähr 300 Millionen US-Dollar, die im Raum standen, wo glaubt ihr, am Ende sind sie gelandet? Bei ungefähr 60 Millionen. Ich würde sagen, ja, da waren die richtigen Leute anscheinend am Tisch aus China. Und ja, die FIFA hat anscheinend dort dann sich nicht so behaupten können. Man muss immer überlegen, wie hat China auch möglicherweise argumentiert. Sie sagen natürlich ganz klar für uns auch die Wiederanwurfzeiten. Ja, ihr seht schon, Anstoßzeiten sind für uns nicht attraktiv. Das heißt, für uns ist es auch ein bisschen problematischer dieses Jahr und ist ganz interessant, dass wirklich 70% der Spiele zwischen Mitternacht und dem Mittag stattfinden. Und ja, die Chinesen sind sehr enthusiastisch und fußballbegeistert, also bei solchen Turnieren. Aber dass sie dann dort sozusagen alles liegen lassen, ist eben schwieriger. Ja. Und bei der WM in Katar, um das zu vergleichen, da waren noch 30 Spiele in sozusagen dieser besten Sendezeit am Abend. Oder ich war ja auch in 2024 Europameisterschaft, genau. Und da war ich ja selbst dann teilweise unterwegs, habt ihr auch geschaut. Und das war dann noch so, ich sag mal, 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Ja, also das macht man jetzt nicht jeden Tag, aber 9 Uhr abends in Deutschland und dann irgendwie 2 Uhr, 3 Uhr in China. Und wenn ich da unterwegs war, da war alles voll. Also die Leute haben das geschaut, das ist eigentlich kein Thema. Es sind eh auch, wo ich dann war, je nachdem, wo du bist. In Guangzhou sind es eh Nachteulen. Und dann ist das eigentlich für die kein so großes Problem. Aber 5 Uhr morgens und so, ist natürlich so ein bisschen, ja, fragwürdig. So, auf jeden Fall, ja, man hat dann gesagt, Spitzenpreise zahlen wir hier nicht, das könnt ihr vergessen, und hat sich hier auch durchgesetzt. Und wer hat jetzt im Prinzip am Ende diese Ausstrahlungsrechte, die wurden dann im Prinzip über eine Sublizenz weitergegeben. Und das ist auch interessant, wer hat die bekommen? Xiaohongshu. Xiaohongshu ist eine App, die am ehesten vergleichbar ist so mit Reddit, also so zwischen Instagram und Reddit. Ich habe die teilweise genutzt, vor allem beim Reisen. Das ist eben sehr, ja, affin für solche Sachen, irgendwelche Empfehlungen zu geben. Und die haben jetzt hier zugeschlagen und wohl auch wahrscheinlich ungefähr diese 60 Millionen bezahlt, ein bisschen weniger möglicherweise. Und wenn man so liest, für sie wohl ein sehr, sehr guter Deal wahrscheinlich. Ja, also ist nicht irgendwie großartig ein Budget überschritten. Und was aber interessant ist, diese Plattform hat heute schon 400 Millionen monatliche Nutzer und ungefähr 170 tägliche. Und das will man jetzt nochmal deutlich ausweiten auf ungefähr 200 Millionen, die das quasi dann täglich schauen. Und super interessant ist, was man hier strategisch sich überlegt hat. Denn wer nutzt vor allem Xiaohongshu? Es sind eher Frauen. Also es ist eher im Bereich Reisen, Mode, Lifestyle, Essen, und es ist eher von der weiblichen Nutzerschaft bisher dominiert. Und jetzt will man natürlich insgesamt das bisschen erweitern und die Männer mit ins Boot reinholen, ja. Aber man geht trotzdem davon aus, dass insgesamt einfach sehr, sehr viele daran interessiert sind. Und was ich so gelesen habe, laut einer Plattformerhebung gibt es über 100 Millionen Nutzer, die sich im Prinzip für Fußball direkt interessieren und die zumindest auch ein gewisses Engagement zeigen. Also man darf auch nicht denken, dass jetzt auch in China am Ende nur die Männer Fußball schauen. Ja, also da gibt es schon auch gerade für solche Ereignisse auch ein großes weibliches Publikum. Und ich glaube, dass es schon interessant ist, dass diese App sich das jetzt geschnappt hat. Und ja, es gibt noch eine andere App, vollständigkeitshalber Migu. Das ist eine Tochter von China Mobile. Die haben auch eine Livestream-Lizenz, aber Xiaohongshu ist sozusagen hier das große, große Ding. Ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Ich bin übrigens selbst, ist auch interessant, ich bin die ersten zwei Wochen von der WM in Malaysia noch und dann 2 Wochen in China. Und wie gesagt, ich bin so ein bisschen geknickt, weil eigentlich war das auch so geplant, dass ich gedacht habe, naja, ich kann dort auch mit den Chinesen ein bisschen schauen, das macht ja auch Spaß. Und es ist auch immer, ja, das ist eine gute Unterhaltung und ja, man kommt dadurch auch ein bisschen wieder in einen anderen Austausch und nicht immer nur diese trockenen Themen rund um, ja, was macht eigentlich die Politik und was esst ihr daheim, sondern auch mal in diese Kategorie. Ja, schauen wir mal, was ich dann wirklich am Ende realisieren kann, was für mich Sinn macht in diesem Sommer. So, und jetzt aber noch ein anderes Thema. Was heißt ein anderes Thema? Es geht direkt nahtlos im Fußball weiter, aber sozusagen auf die Sponsorenebene. Und da habe ich mir auch noch ein bisschen genauer angeschaut, weil das finde ich immer sehr interessant, weil da geht es ja jetzt um die Markenunternehmen. Da habe ich mir noch mal genauer angeschaut, wer dort so vertreten ist dieses Jahr. Und auch dort muss man sagen, ist es aus chinesischer Sicht erstmal ein bisschen weniger, nicht massiv, aber ihr habt vielleicht eine Erinnerung, bei den letzten Großturnieren war ja schon auch viel Bandenwerbung von chinesischen Unternehmen. Ja, bei manchen wissen manche gar nicht, dass sie chinesisch sind. Bei anderen ist es relativ offensichtlich. Und jetzt ist es so, dass im Prinzip noch 3 große chinesische Unternehmen mit dabei sind. 2022 waren es meiner Meinung nach 4. Es gibt einmal, muss man unterscheiden, ich lese es einfach jetzt mal ein bisschen vor die Liste, es gibt einmal die FIFA-Partner, sozusagen die Top-Kategorie. Die sind auch jetzt nicht nur über die WM, sondern darüber hinaus FIFA-Partner für eine gewisse Zeit. Ja, da haben wir Adidas, da haben wir Aramco, also Deutschland, Saudi-Arabien, Coca-Cola, Amerika, Hyundai, Südkorea. Dann haben wir Lenovo, das ist der einzige sozusagen Top-Kandidat aus China. Übrigens, ja, ist auch ein sehr interessantes Unternehmen momentan an der Börse. Viele meiner Leser sind dort mit investiert gewesen und ist auch ein Unternehmen, was jetzt immer noch, glaube ich, viele nur mit irgendwelchen Laptops verbinden, assoziieren. Ja, ist der größte Notebook-Hersteller der Welt, aber mittlerweile machen sie auch ein bisschen mehr. Und das hat man jetzt auch in den letzten Tagen an der Börse gesehen. Und die sind tatsächlich mittlerweile auch einer der Top-Sponsoren. Danach kommen noch Qatar Airways und Visa. Also einmal noch Mittlerer Osten und dann nochmal ein Amerikaner. So, und dann kommen die sozusagen, dann kommt die zweite Garde. Und das sind sozusagen spezielle Sponsoren nur für die Weltmeisterschaft. Und dort sehen wir ein sehr, sehr klares Bild. Im Prinzip sind jetzt hier nur noch amerikanische und chinesische Unternehmen und ein Engländer. Und zwar haben wir hier die AB InBev, ich weiß gar nicht, wie ich das ausspreche, also Budweiser mit anderen Worten, also dieses riesige Getränkekonglomerat, dann Bank of America, Frito-Lays, also die Chips, auch das, die gehören zu PepsiCo. Dann haben wir Hisense, das ist der eine Chinese, der hier mit dabei ist, kennt man vielleicht, Kühlschränke, Klimaanlagen und so weiter. Dann Maggis, also McDonald's Amerika, Mengniu Dairy, ein Milch- und Joghurtproduzent, die kommen aus China. Und das ist übrigens ein Unternehmen, wo ich sage, das ist rein für China. Also wenn ich jetzt Hisense habe oder Lenovo, ist klar, die verkaufen auch gerne ihre Geräte außerhalb von China, im Zweifelsfall. Aber Mengniu Dairy ist so das chinesische Milchunternehmen und das ist für die Chinesen. Und warum das natürlich wichtig ist, ist, dass solche Unternehmen ja wirklich auch nur sowas machen, wenn sie eigentlich wissen, dass die Leute es auch schauen. Also das halt macht es auch, ich glaube, für nicht jedes chinesische Unternehmen Sinn, wenn die Anstoßzeiten so schlecht sind, dass sie dort das machen. Und ja, ich glaube, in der Vergangenheit waren auch einige, die einfach das eher aus Prestigegründen gemacht haben. Und ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, ja. Einmal wird es auch teilweise staatlich angeordnet und gesagt, hey, macht nicht ständig so einen Mist und ihr einfach ja mit euren exorbitanten Werbebudgets den Markt fluten. Und dann ist es schon auch so, dass die Unternehmen natürlich auch ja einfach sinnvoller kalkulieren, glaube ich, ja. Um die Liste zu vorstellen, ganz unten ist noch Unilever, also über ja über Submarken. Ja, sind sowas wie Dove und Axe, also die ganzen Kosmetiksachen, Ernährung und so weiter. Also Unilever ist ja, glaube ich, Niederlande und Großbritannien. So, also das ist schon noch sehr, sehr stark amerikanisch und chinesisch geprägt. Natürlich auch sinnvoll, dass dort mehr amerikanische Unternehmen sind, wenn die WM im eigenen Land ist, glaube ich, auch völlig nachvollziehbar. Also zumal die ja eh bei sowas immer groß sind. Das ist jetzt, glaube ich, wenig verwunderlich. Und ja, jetzt um ein bisschen ein Fazit zu ziehen und ich finde das schon interessant. Also man muss wirklich sagen, die Zeiten ändern sich und das ist jetzt kein unbedingt absichtliches Wortspiel, sondern es ist wirklich so, dass man merkt, dass China einfach eine ganz andere Verhandlungsmacht hat und gleichzeitig ein anderes Selbstbewusstsein, dass sie sagen, nein, wir sind nicht bereit, hier überall mitzugehen. Und ich weiß, man muss differenzieren, Fußball und Politik, ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich spanne mal diese Parallele zum letzten Jahr, Liberation Day, ja, als Trump mit seinen Zöllen kam. Und es sind fast alle Länder relativ schnell unter den Tisch gekrochen und haben gesagt, ja, machen wir schon oder wir sind bereit, einen Deal einzugehen. Und China war eines der einzigen Länder, was dort relativ rigoros sich gesträubt hat und letztendlich dann aber auch bezweckt hat, dass man sich anders verständigen muss, dass man andere Kompromisse eingeht, dass man sich nicht einfach beugen wird. Ja, aus meiner Sicht eine sehr, sehr gesunde Balance, geht jetzt gar nicht nur um China, sondern dass eben auch andere Länder die Möglichkeit haben. Denn auch hier kann es ja so sein, dass jetzt andere Länder sagen, zum Beispiel jetzt Indien, ja, dann zahlen wir sicherlich auch nicht so viel, weil die sehen, es ist möglich, ja. Vorher ist halt, ja gut, ist halt die FIFA, wir kriegen es ja nicht anders, wir müssen unseren Leuten ja daheim die Fußball-WM zeigen. Und übrigens, das muss China auch. Also sie können sich eigentlich nicht leisten, die WM nicht zu zeigen, ja. Also natürlich würden die Chinesen andere Wege finden, die könnten natürlich irgendwelche anderen Sachen, also jeder Einzelne meine ich jetzt. Also ich kann natürlich über ein VPN, schaue ich mir halt, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt ja auch bei der ARD oder so über ein VPN kann ich mir das ja anschauen, theoretisch. Ja. Also es ist keine Empfehlung, aber einfach nur so als praktisch so ein Gedanke. Also die Chinesen würden halt, keine Ahnung, irgendeine andere asiatische Quelle anzapfen. Aber das kann China eigentlich nicht machen. Der ganzen Bevölkerung die WM auf großer Fläche vorbehalten. Und es wäre ja schon schwierig, weil nicht jeder Laden kann dann das so streamen. Also das können die Chinesen eigentlich nicht machen. Dazu ist Fußball zu beliebt, zu wichtig, ja. Ganz klar. Aber sie haben trotzdem diese Verhandlungsmacht. Und wir sehen auch einen Laden wie die FIFA. Sorry, ich wollte Laden, das soll nicht wertend sein. Auf gar keinen Fall. Die knicken hier ein. Und die sagen, ja, okay, wir sehen euren Punkt, eure Argumentation. Und ich finde es schon interessant, dass das, glaube ich, auch trotzdem einen gesunden sozusagen Effekt hat auf unser gesamtes System, dass eben Volkswirtschaften und auch einfach ökonomische Gegenpole gibt, die nicht alle Regeln, in dem Fall ist es jetzt nicht die amerikanische, sondern die FIFA würde ich jetzt auch nicht Frankreich zuordnen, ganz klar. Also FIFA ist einfach ein Konsortium aus vielen verschiedenen Protagonisten und die ihre eigenen Interessen vertreten. Und ich finde das schon interessant, diese Entwicklung so zu sehen. Ja, also ich freue mich trotzdem auf die WM. Ist ja immer interessant. Also ich hab dann meinem Kumpel auch am Schluss so gesagt, ja, weißt du, in Deutschland ist es auch so, jeder sagt, boah, nee, dieses Jahr bin ich so gar nicht in WM-Stimmung. Am Ende hocken ja alle trotzdem davor und gucken, solange sie können, ja. Und auch jetzt sagen wahrscheinlich wieder alle, ja, also mit der USA, also das geht ja alles überhaupt nicht mehr. Und es ist, aber am Ende willst du wegen denen jetzt das Turnier nicht schauen oder was? Ja, ist doch eigentlich immer dasselbe. Von daher, keine Ahnung, ja, lasst mich gerne mal wissen. Seid ihr schon im WM-Fieber oder seid ihr auch so last minute, dann zieht es aber richtig an. Oder vielleicht hängt es auch einfach nur wieder damit zusammen, wie halt Deutschland spielt. Ja, diese Euphorie, die ist auch nicht unbedingt mit dem ersten Anpfiff da, sondern die kann sich ja dann auch erst entwickeln. Ich bin gespannt, wie sich die Dinge entwickeln in Bezug auf China. Also speziell hier nochmal bei den Zuschauerzahlen und natürlich dann auch sportlich, wie sich alles so ausgeht und wer in einigen Wochen ganz oben steht. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.